Das Wichtigste ist, dass du weißt, dass du ein glückliches Leben vor dir hast und dass du nicht das Opfer, das bis zum Ende deines Lebens das gebrandmarkte Opfer deiner Geschichte bist. Denn mein persönliches Motto ist, Glück ist eine Entscheidung. Und ich habe irgendwann einfach für mich entschieden, ich höre jetzt auf zu heulen und zu jammern und alle zu beklagen, die jemals blöd zu mir waren. Denn dies ist mein Leben und am Ende werde immer nur ich das ausbaden. Und damit höre ich jetzt auf. Und ich gehe jetzt in die Freude und in den Genuss und lebe ein glückliches Leben und ich entscheide mich trotz aller Betrüge und all dessen, was ich erlebt habe, immer wieder für die Verbindung und für das Vertrauen zu Menschen und ich fahre damit gut.
What's up, Sisters? Hier ist Nat. Herzlich willkommen zurück zum Hugo Sisters Podcast. Ich weiß, es ist ein bisschen Ruhe hier gewesen, aber nichtsdestotrotz werden jetzt noch ein paar richtig, richtig schöne und sehr so powerful Folgen für dich vor Weihnachten kommen. Ich freue mich da schon richtig drauf, mit dir noch einiges zu teilen. Du hast jetzt schon gerade die liebe Almut Tiba gehört. Wir haben ein wirklich Hard Talk, würde ich mal sagen, gehabt. Wir haben gesagt, Almut hat eine ziemlich krasse Historie, auf die wir eingehen hier. Man kann wirklich sagen, sie ist ein Phönix, die immer wieder aus der Asche rausgekommen ist. Und vielleicht kannst du dich damit auch identifizieren. Ich kenne das von mir selber auch, dass man sich einfach immer wieder entwickelt, durch ganz viele Krisen, Dramen, Herzschmerz, alles Mögliche durchgehen muss, um zu wachsen, auch wenn man das manchmal gar nicht möchte. Und auch dort, um Wachstum anzuregen, müssen wir lernen, immer wieder Grenzen zu setzen. Und das ist nicht unbedingt immer das Leichteste, insbesondere als Frau, weil ja, wir oft auch Liebe dadurch definieren, für andere da zu sein, alle anderen irgendwie retten zu müssen, immer zu geben, geben, geben und dieses Nehmen gar nicht aufzunehmen. Und uns dann aber wiederum in Beziehungen immer wieder drüber zu beschweren, dass vor allem mit Männern da Babys dann immer sind oder Heulsusen. Und das liegt ganz oft daran, weil wir mittlerweile so gewohnt sind durch die Emanzipation, der Feminismus und, die Rolle des Mannes eingenommen zu haben. Und dementsprechend komplett unsere weibliche Rolle, unsere weiblichen Attribute, muss ich eher sagen, ignorieren. Und das ist eigentlich völliger Blödsinn, weil das, was gerade in der Welt passiert, wir sehen es mit Trump, wir sehen, was auch immer hier in Deutschland gerade politisch abgeht, das kann man ja gar nicht mehr ernst nehmen, genauso wie in vielen anderen Ländern. Es ist so viel Ego, es ist so, so viel ganz verletzte maskuline Energie, die da ist. Und was bringt es jetzt der Welt, wenn wir als Frauen auch noch in diese maskuline Energie reintapsen? Was wäre denn, wenn wir auf einmal in unsere wirkliche Kraft, in die weibliche Kraft reingehen? Almut sagt es auch so schön, dass wir durch unseren Zyklus schon viel mehr mit der Natur in Verbindung stehen. Und eigentlich wäre es doch da total logisch auch zu sehen, was die Natur für eine unglaubliche Macht hat. Also warum sollten wir sie nicht auch haben? Deswegen sprechen wir heute mit Almut über alles Mögliche. Entweder wie man Trauma selbst überlebt und auch da wieder wie ein Phönix aus der Asche rauskommen kann, warum Grenzen setzen unglaublich wichtig ist und wie man das gut machen kann, wie wir Frauen stark sein können, aber gleichzeitig diese Stärke neu definieren dürfen, um sie auch zu leben und auch selber glücklich zu sein. Dass auch das Leben eigentlich immer für uns ist, auch wenn wir oft denken, wir sind Opfer von diesem Leben und wir müssen immer nur diesem Leben nachtraben, wie alles gerade so kommt und warum Sanftmut die Lösung eigentlich für alles sein wird. Ich bin sehr gespannt, was du zu dieser Folge sagst. Es ist eine unglaublich emotionale, sehr powerfule Folge, die man wahrscheinlich immer ein paar Mal hören muss, weil so viele Sachen da drin sind. So ging es mir vor allem beim Schneiden. Almut ist wahnsinnig weise, sie dadurch wahrscheinlich aber auch, weil sie schon so viel miterlebt hat und öffnet sich hier richtig. Und ich kann es dir nur ans Herz legen, mit ihr in Kontakt zu treten. Wie immer findest du alles in der Beschreibung. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass du jetzt wieder hier im Podcast zurück bist. Und ich habe auch eine Überraschung, die ich in der nächsten Folge mit dir teilen werde. Hugo Sisters wird sich nämlich auch ein bisschen verändern. Deswegen bleib dran. Ich freue mich sehr, dass du wieder da bist. Und jetzt ganz viel Spaß mit Almut. Almut, du Wunderbare. Ich bin ganz beseelt. Wir hatten gerade schon ein total, ich will es gar nicht Vorgespräch nennen. Wir hatten ein richtig schönes Gespräch gerade schon. Und ich merke gerade richtig, dass ich ganz warm bin und in meinem Herzraum bin. Was erstmal vielen Dank schon mal dafür, dass du das geschafft hast, so schnell dahin mich hinzubringen.
Sehr
Wir
gerne.
haben, wir haben heute einen Podcast, auf den ich mich schon sehr lange freue, den wir aufnehmen dürfen. Wir haben als Überthema gesagt, wir machen so ein bisschen Phönix aus der Asche und Grenzen setzen. Das sind genau Themen, mit denen ich mich total identifiziere, aber ich auch weiß, ganz, ganz viele Frauen und Sisters, die immer wieder zuhören, fühlen sich da auch angesprochen. Und gerade finde ich auch, ist irgendwas energetisch in der Luft, wo irgendwie alle das Gefühl haben, sie müssen gerade verbrennen und neu aufstehen, aufwachen, wie man es nennen möchte. Deswegen ist das vielleicht gerade auch ein toller Zeitpunkt. Es kommt ja immer alles so, wie es kommen soll. Und
Ja.
ja, wir haben die Ehre, das heute mit dir zu machen. Du hast ja einiges über dein Leben zu erzählen und wo du jetzt auch stehst. Deswegen, ich habe schon gesagt, ich habe ein bisschen Angst. Wir könnten wirklich 3, 4 Stunden, glaube ich, zusammenquatschen. Aber sonst kommst du einfach noch mal so in den Podcast. Aber ich freue
Genau.
mich jetzt erstmal, dich dabei zu haben. Liebe Sisters, herzlich willkommen an Almut.
Herzlichen Dank, meine Liebe. Möchtest du mir Fragen stellen oder wie machen wir das?
Wir fangen mit einer der beliebtesten Fragen an, wie immer, auf die sich jede Sister immer freut, die Wer bist du-Frage. Eine sehr große Frage. Ich unterteile die immer gerne noch ein bisschen in, ja, wer bist du, wo kommst du her, was begeistert dich, mit was beschäftigst du dich? Vielleicht gibt es auch irgendwas Aktuelles, wo du gerade sagst, das treibt mich gerade oder damit befasse ich mich gerade total viel. Dann kriegen wir einfach schon mal ein Bild von, wer Almut eigentlich ist.
Ja, also ich bin Almut Tiber aus Berlin. Zurzeit arbeite ich als Paartherapeutin und Einzeltherapeutin oder Coach für Menschen in Krisen. Das können Burnout, das können Lebenskrisen, also schwerer Verlust oder irgendwelche Krankheiten, die man nicht gut verarbeiten kann, sein oder eben auch Konflikte. Ich bin ja auch Mediatorin. Und insofern arbeite ich in eigener Praxis, aber ich arbeite auch tatsächlich weltweit mit Menschen. Hatte schon eine 86-jährige Dame mit chronischem Husten, die dann wieder gesund wurde, oder eine Frau aus Kasachstan, die ihren Sohn verloren hat. Oder also die Themen sind sehr vielfältig. Es geht letztlich immer um sehr schwere Lebenssituationen, die nicht gut verarbeitet werden konnten. Ja, das macht mir riesen Spaß. Das kann ich gut. Ich sage immer, je größer das Trauma, umso mehr blühe ich auf. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass ich selber so wahnsinnig viel Drama und Trauma in meinem Leben erlebt und überlebt habe. Und insofern hat mich das Leben wirklich hervorragend darauf vorbereitet, was ich heute tue.
Ja, ich finde das spannend, dich so vor mir sitzen zu haben, weil du leuchtest. Und wenn man weiß, wo du herkommst, was du alles schon erlebt hast, mitgemacht oder wie du es gerade gesagt hast, überlebt hast, ist das für mich total faszinierend, einfach zu sehen, wie du da wie eine wunderschöne große Rothea oder Blume leuchtest. Oder schon irgendwie auch was so Orchideenhaftes. Also, es ist total Wahnsinn, dass man sich da nicht unterkriegen lässt. Und das finde ich auch so spannend. Das ist auch ein bisschen das Thema heute, dass wir sagen, ja, sich nicht unterkriegen lassen, einfach irgendwie gucken, dem Universum, dem Gott, Göttin, wie auch immer, wie man da eben glaubt, zu vertrauen, dass man einfach immer wieder rauskommen kann aus jeglichen Krisen. Und ich kann mir jetzt vorstellen, weil auf mich kommen auch sehr viele Personen immer zu, die viele unterschiedliche Traumata erlebt haben und gerne da irgendwie begleitet werden möchten. Und ich finde das immer interessant, dass man das dann auch so anzieht und das dann aber auch wieder von sich ablassen kann. Und du hast ja auch eine, vielleicht möchtest du kurz mal auf deine Historie so ein bisschen eingehen, dass man auch versteht, okay, sind das jetzt Krisen im Sinne von, musste irgendwie umziehen oder sowas und wusste nicht wohin? Oder mit was für
Der
Krisen haben wir
Papa
es
hat mir
hier zu
wenig
tun?
Taschengeld gegeben.
Ja, genau. Dass wir das mal hier in Relation bringen.
Ja, also das ist natürlich gar nicht so leicht, wo ich da anfangen soll. Also vielleicht das Spannendste an den Anfang. Ich bin eins von 13 Kindern und zwar das zweite. Und damit nicht genug, diese 13 Kinder. Also ich habe mit außer einer mit allen zusammengelebt, kommen aus 6 verschiedenen Elternkonstellationen. Also das heißt, ich war aus der ersten Ehe und danach folgten viele weitere Ehen. Meine Mutter starb, als ich ein Kind war, und dann gab es 1, 2, 3, 4 Stiefmütter und einen leiblichen Vater und einen Stiefvater und also ein völliges Chaos, in dem ich letztlich groß geworden bin. Irgendwann kam eine Stiefmutter mit Gewaltfantasien und irgendwann stellte sich der Stiefvater als pädophil heraus und meine Schwester wurde drogenabhängig und also ich habe Dinge erlebt, die kann man sich letztlich nicht vorstellen. Also die Leute sagen immer, du müsstest darüber ein Buch schreiben. Ich habe sogar mal in einer Vorstadtvilla gelebt, einer schönen Jugendstilvilla, in der dann aber auch irgendwie eine gewisse Art von Wohlstandsverwahrlosung stattgefunden hat. Also das Leben hat so viele Täler für mich bereitgehalten. Ich habe ja mal gedacht, dazwischen kommen dann mal ein paar ganz tolle Höhen. Und dann musste ich aber leider feststellen, es geht noch tiefer. Und es war so, einer der Tiefpunkte war, dass ich noch ein Jahr vor meinem Abi war, die jetzt dann auch die neue Familie, also als ich dann schließlich zu meinem leiblichen Vater mit seiner zweiten Frau gezogen war, ist dann diese Ehe auch zerbrochen. Und die sind dann nach und nach im großen Streit alle ausgezogen, haben alle ihr Zeug da hinterlassen in dem Haus. Und eines Tages steht jemand Fremdes vor mir und sagt, was machen Sie denn hier? Ich sage, ja, ich wohne hier. Und er sagt dann, ja, aber es ist jetzt mein Haus, jetzt haben wir aber ein Problem. Dann haben die also das Haus verkauft, ohne mir Bescheid zu sagen. Und das heißt, ich musste dann irgendwie raus und hatte noch kein Abi und war dann mehrere Monate obdachlos, bin dann bei Freunden untergekrochen und konnte meine Möbel irgendwo unterstellen. Und das Ganze aber in einem sehr gut bürgerlichen Rahmen. Also Vater Top-Manager mitten in der Lebenskrise, in der Midlife-Crisis, völlig durchgeknallt und für mich war einfach keine Aufmerksamkeit, kein Interesse da. Also ich bin dann auch letztlich zu meiner Abi-Feier als einzige von über 100 Schülern dann alleine dahin gegangen und so und habe wirklich ziemlich intensive Jahre erlebt, habe dann einen muslimischen Mann an der Uni kennengelernt, ganz gebildeten, ganz tollen Mann, der dann letztlich mein erster Ehemann wurde und als ich dann unser Kind zur Welt brachte und mit ihm verheiratet war, da war der Spaß vorbei. Da wurde ich dann plötzlich zur, ja, Ehefrau eines Moslems. Und das war überhaupt nicht absehbar, weil es ein ganz kultivierter, ganz toller Mann war. Das heißt, die Kulturfalle hat da auch an bestimmten Stellen einfach zugeschlagen. Und ich bin dem entkommen, hatte aber am Ende dieser Ehe Krebs und ein kleines Kind, was völlig traumatisiert war, was ich dann versucht habe zu Psychologen zu schleppen, aber der hat eben teilweise auch magisch gearbeitet, schwarzmagisch, und das hat mir natürlich keiner geglaubt. Und ich hatte ein völlig außer Rand und Band geratenes kleines Kind und niemand konnte mir helfen. Also das ging natürlich weiter. Ich habe dann irgendwann ein Unternehmen gegründet, weil ich in dem Beruf, was ich gelernt hatte, was ich studiert hatte, einfach nicht arbeiten konnte mit einem kleinen Kind. Und weil mich dieser Mann dann eben auch um den Unterhalt gebracht hat und so weiter. Also hat mich dann wirtschaftlich ziemlich hängen lassen. Und das heißt, ich war einfach in Not, musste dann quasi das Kind und mich durchbringen. Und dadurch habe ich mich selbstständig gemacht. Und also wie die Jungfrau zum Kind bin ich dann in die Selbstständigkeit gepurzelt und habe dann erstmal Vertrieb gelernt. Und dann habe ich mich mal angefangen, mit Kundengesprächen zu befassen. Und dann habe ich angefangen, mich mit Vertragswesen zu bekannt zu machen und mit Buchhaltung. Und dann irgendwann musste ich dann ja auch meine erste Steuererklärung machen. Also ich habe da wirklich so wie eine Tellerwäschergeschichte letztlich, noch mit meinem Kind hinten im Auto, Kunden besucht und so weiter. Und habe da im Laufe der Jahre ein Unternehmen aufgebaut, was, als ich es verkaufte, 2012 200 Mitarbeiter hatte. Und dazwischen waren aber noch weitere Dramen, also noch weitere Kinder und noch eine Scheidung mit einem schwer depressiven Mann und eine Geschäftspartnerin, die mich betrogen und vollkommen ausgeraubt hat. Und später hat das jemand anders dann mit dem Erlös der Firma auch nochmal gemacht. Also ich habe Dinge erlebt, die kannst du dir fast nicht vorstellen. Jeder, der das mal in Gänze hört, sagt, du musst unbedingt ein Buch schreiben. Das tue ich auch, aber ich schreibe über ganz andere Themen. Also ich glaube, ein Roman ist jetzt nicht so mein Genre. Ja, aber das so als Kurzabriss. Das heißt, also es ist schon interessant. Wer da noch ein paar mehr Details hören möchte, kann mich ja mal zu einem Podcast einladen.
Ja, als du mir das damals per Sprachnotiz geschickt hast, ich weiß noch, ich war da gerade auf dem Weg zurück nach Hause und kam gerade von dem Café Franka. Über die Franka habe ich dich ja auch kennenlernen dürfen und musste mich
Ja.
dann erstmal hinsetzen, weil ich war gar nicht darauf vorbereitet, was ich da alles von dir eben zu hören bekommen habe. War so, stopp. Ich muss mich erstmal hinsetzen. Das ist eine andere Sprachnachricht, die ich hier gerade bekomme. Und da möchte ich auch Raum und Zeit und auch Herz einfach für haben, weil ich mich erstmal auch sehr geehrt gefühlt habe, dass du überhaupt erstmal so ehrlich auch direkt einfach dich gezeigt hast, was man heutzutage ja leider nicht mehr so oft hat. Also wir haben ja ganz diese ganzen Masken und ich finde auch gerade Social Media ist dann natürlich auch ein Giver durch schon deine Filter, die man da immer benutzt, dass man da immer nur das Schöne und das Gute zeigt und dann kriegt man aber doch raus, eigentlich geht es den Personen ganz anders und deswegen war das für mich so schön, mal wieder so eine ehrliche Haut wie dich da zu haben, die einfach frei Schnauze, let's go, losgelegt hat und jetzt auch gesagt hat, hey, ich bin auch bereit, darüber im Podcast mal zu sprechen, weil ich glaube, das ist etwas. Im Schauspiel wurde mir zum Beispiel immer gesagt, Menschen verbinden sich nicht durch schöne Erlebnisse, sondern immer durch Traumata oder traurige Sachen. Und das bedeutet jetzt nicht, dass wir immer jetzt bitte raus in die Welt gehen und was Trauriges suchen, um uns mit dieser Person zu verbinden, sondern wenn man etwas zusammen mitgemacht hat, dann kann man oder noch nicht mal zusammen mitgemacht, etwas mitgemacht hat und sich mitteilt, dann kann man da eben, kommt die Empathie eben hoch und man kann miteinander mitfühlen. Und man begegnet der Person dadurch eben näher, anders und hat eine speziellere Verbindung. Und das ist etwas, was ich eigentlich auch mit Own Your Magic oder You Go Sisters oder was auch immer ich irgendwie anfasse, auch immer wieder predige oder auch versuche, als Messlatte für mich selber zu haben, dass man einfach so authentisch, nennen wir es jetzt einfach mal, wie möglich und ehrlich wie möglich da sein kann, sodass eben andere auch die Möglichkeit haben zu merken, ich bin nicht alleine damit oder der geht es auch so. Und vielleicht sieht das auf Instagram alles immer so toll und schön und glamorous aus, aber eigentlich steckt da viel, viel mehr dahinter und sie ist auch einfach nur eine Person. Also wie oft ich gesagt bekomme, wo ich auch an mir selber arbeiten darf, ist dieses so, aber du bist doch Wonder Woman. Also wenn du schon nach Hilfe fragst, da muss ja alles abgebrannt sein im Prinzip. Und das ist etwas, wo ich merke, viele Frauen sich auch was drauf einbilden und aufbauen, dieses so, ich bin so stark und ich kann alles und so, ich mache alles alleine. Und ich denke mir aber immer wieder so, warum müssen wir denn alles alleine machen? Gerade wir Frauen, wenn man mal zurückguckt, haben ja dieses wunderschöne Geben eben da und dass man eben auch zusammenkommt. Ich meine, es gab früher diese wunderschönen Frauenkreise, die jetzt auch wieder da sind, teilweise ein bisschen mehr kommerziell, aber whatever, anderes Thema. Aber da wurde viel mehr geteilt und ausgetauscht und miteinander gemacht. Und jetzt sind wir eben in einer klar ganz anderen wirtschaftlichen Lage und auch mit der Emanzipation und dem Feminismus in einer ganz anderen Lage, was alles auch richtig irgendwo ist. Also es muss halt auch irgendwo eine Evolution passieren. Aber ich glaube, wir Frauen dürfen nicht vergessen, was für eine unglaubliche Kraft wir eben in uns haben. Und dass die weibliche Kraft eigentlich meiner Meinung nach, auch wenn man so ins Tantrische denkt, ist, was diese Welt retten könnte. Und
Absolut, 100% meine Meinung.
und deswegen finde ich es einfach so schön, mit dir heute da auch einfach mal zu sprechen. Ich meine, du hast jetzt schon gesagt, du warst die Zweitälteste, du hast unglaublich viele Geschwister, dir sind ganz viele Sachen passiert, es wurde nicht wirklich darauf geachtet, wie es dir mit manchen Sachen geht, du hattest auf einmal kein Zuhause mehr. Das heißt, für mich kommt da dieses Stichwort Verantwortung auch sehr, sehr schnell durch. Und da wäre für mich jetzt einfach mal die Frage, weil gerade in dieser ganzen Yoga-Bubble, nenne ich sie jetzt mal Spiri-Bubble, sagen immer voll viele so, ach, gibst ans Universum ab, gibst ans Universum ab. Und dann ist das für mich immer so ein bisschen so die Verantwortung von sich selber abgeben. Und das hat ja Alex gar nichts mit mir zu tun. Aber ich finde schon, dass wir auch irgendwo Verantwortung für unser eigenes Leben auch tragen, sich aber trotzdem fließen lassen können. Und deswegen würde es mich einfach mal interessieren, wie du dazu stehst und was auch deine Erfahrungen in diesem Bereich waren.
Ja, das ist für mich tatsächlich ein ganz zentrales Thema. Verantwortung lernst du natürlich als Zweitälteste von so einem großen Haufen. Das ist sowas wie in die DNA eingeschrieben. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass wir Menschen heute ohne Verantwortung und insbesondere Eigenverantwortung überhaupt keine Chance haben, hier aus dem Schlamassel wieder rauszukommen. Ja, du sagtest vorhin, dass die Frauen letztlich der Gamechanger sein könnten. Ich bin davon hundertprozentig überzeugt. Tatsächlich schreibe ich sogar gerade ein Buch darüber, Frieden zwischen Mann und Frau und welchen Einfluss das auf den Weltfrieden haben wird. Ich glaube dabei natürlich nicht in erster Linie Mann, Frau, also ich denke nicht in diesen Begriffen, sondern eben das Feminine, das
Genau.
Maskuline, also das Prinzipien, weil ja jede Frau in unterschiedlichen Anteilen beides in sich hat, jeder Mann auch, jeder Mensch, der dazwischen sich fühlt, natürlich auch. Das ist ja letztlich immer nur, sind ja nur diese Begriffspaare, aktiv, passiv, Tag, Nacht und so weiter, ja, geben, nehmen. Und das muss natürlich einfach in Harmonie sein. Und ich denke, wir sind jetzt an einem Punkt, auch mit der Welt, die extrem durch ein ungeheiltes maskulines Prinzip in die Schieflage geraten ist. Und wer oder was sonst als das Weibliche könnte das retten? Ja, weil es geht ja nicht darum, die Frauen müssen das jetzt übernehmen im Sinne von Matriarchat, sondern im Sinne von, es muss wieder eine gesunde Balance entstehen, so dass wir wieder in die Nachhaltigkeit tatsächlich kommen, ja, denn das ist ja etwas, was im weiblichen Prinzip verankert ist, also zum Beispiel die Fürsorge für die nächste Generation, für die vorherige Generation und für die Natur, die Verbindung zur Natur, also alleine schon durch die Regelblutung, durch den Zyklus und so weiter, sind wir so nah an der Natur. Das sind Männer auch, aber sie können es mir besser wegdrücken, würde ich sagen. Männer sollen ja angeblich auch einen Zyklus haben. Ich glaube das auch. Und besonders Männer, die sehr stark verbunden sind mit einer Frau, durchleben ihren Zyklus mit. Das ist auch ein Teil von Empathie, von Liebe, von Verbundenheit. Aber Verantwortung abzugeben ist die größte Pest in unserer Zeit, glaube ich. Ja, die Politik spricht dann immer von Politikversagen. Da rollen dann immer die Köpfe in der zweiten und dritten Reihe, aber nie die von denen, die wirklich die Entscheidung und die Macht, also die Entscheidung getroffen haben und die Macht haben. Und ich nenne das sogar, das ist vielleicht ein bisschen arg maskulin, radikale Eigenverantwortung. Denn Menschen, die zum Beispiel in meine Praxis kommen, das müssen Menschen sein, die veränderungsbereit sind. Also die sagen, okay, das Leben, die Umstände, meine Eltern, die Gesellschaft, wer auch immer, hat mich möglicherweise in diese Lage versetzt. Aber ich bin jetzt bereit, die bekannten Muster zu durchbrechen und mich zu verändern. Nicht, ich will, dass du etwas veränderst im Sinne von, gib mir die Pille oder verabreich mir jetzt die Technik, mit der das so schnell wie möglich weg ist, sondern ich komme und ich bin jetzt an einem Punkt angekommen, wo mich das Thema von allen Seiten anschreit und ich bin jetzt bereit, selber in die Verantwortung zu gehen und etwas zu verändern. Und das kann natürlich ein klares Nein sein, das kann eine Grenze sein, das kann eine Musterveränderung sein. Also die Mittel, die letztlich aus einer Krise herausführen, sind unterschiedlich. Aber was immer erforderlich ist, ist eine andere Haltung. Und die Haltung muss heißen, am Ende bin ich für alles, was in meinem Leben stattfindet, verantwortlich. Und wenn du jetzt mal ins Spirituelle gehen willst, das möchte ja nicht jeder, aber das könnte man durchaus, dann könntest du sogar so weit gehen zu sagen, ich bin mir dessen nicht bewusst und ich weiß nicht, wann oder wie oder in welcher Rolle das war. Aber ich gehe jetzt als Arbeitstitel einfach mal von der Hypothese aus, dass ich für die jetzige Situation an irgendeiner Stelle meiner vielen Existenzen eine Ursache gesetzt habe. Und in dem Fall komme ich plötzlich aus dem Opferbewusstsein, in dem ich gar keine Chance habe, irgendwie mich zu verhalten oder zu reagieren, wieder in die aktive Rolle und sage, aha, wenn ich dafür irgendwann mal eine Entscheidung getroffen habe, dann kann ich jetzt auch neu entscheiden. Dann kann ich jetzt auch etwas verändern in meinem Leben. Jetzt kann ich eine Haltung verändern. Jetzt kann ich um Vergebung bitten. Jetzt kann ich mir selber vergeben. Jetzt kann ich liebevoll auf eine Situation reagieren, auf die ich bisher immer nur mit Hass, Verachtung, Empörung oder was auch immer reagiert habe. Ich habe die Möglichkeit, mich zu verändern und dadurch die Situation zu verändern. Und dann kommt Magie ins Spiel. Aber dafür muss ich bereit sein, die Verantwortung zu übernehmen. Ich hoffe, dass das jetzt deine Frage nach der Verantwortung beantwortet hat.
Nee, auf jeden Fall. Ich stimme dir auch total zu, dass der einzige Weg zur Veränderung Eigenverantwortung ist. Und ich meine, ich selber war ja auch mal in einer Depression gefangen. Und ich sage wirklich gefangen, weil so hat es sich angefühlt. Und da habe ich es auch eine Zeit lang auf alle anderen geschoben. Und ich war so aggressiv und immer gesagt, die sind schuld und die sind schuld. Und ich will gar nicht sagen, dass da vielleicht gar keine Schuld war, aber es ist ja auch, man muss auch immer davon ausgehen, dass Menschen immer, also versuche ich zumindest, ihr Bestes geben und dann halt irgendwie das halt dabei rauspurzelt und man aber auch selber damit guckt, was man macht. Also lasse ich mich jetzt als Opfer davon im Prinzip sehen oder sage ich jetzt, okay, das ist passiert und wie du sagst, ich vergebe dem Ganzen jetzt und auch mir selber, wie ich damals reagiert habe, aber ich möchte es gerne in Zukunft anders machen. Und ich glaube, dieses sich eingestehen, da fängt es für mich eigentlich immer an, irgendwas stimmt nicht und so kann ich nicht weitermachen und dann in die Verantwortung zu gehen und zu sagen, und ich möchte jetzt etwas ändern, was auch nicht nur kurzfristig ist, weil das sehe ich, also das kenne ich auch von mir natürlich sehr gut, aber auch bei anderen sehe ich das immer dieses kurzfristige Handeln. Also ich muss da jetzt schnell drüber hinwegkommen oder das muss jetzt einfach passieren und dann ist gut oder bevor ich in meinem Burnout war, habe ich auch mal mit meinem Körper gesprochen, war so nur noch 3 Tage und dann kannst du mal so eine halbe Stunde Pause machen. Und das sind so Sachen, wo ich immer merke, so das ist, was ich auch unter Nachhaltigkeit verstehe, ist nicht nur in einem umwelttechnischen Sinn natürlich, sondern eben dieses Langfristige, dass man die Verantwortung für sich auf eine langfristige Ebene eben übernimmt und nicht einfach immer nur kurzweilig denkt, handelt, anschaut, sondern einfach sagt, okay, ich will nicht jetzt in 2 Monaten wieder in dieser Situation sein oder die gleichen Gedanken haben oder die gleichen Emotionen oder mich wieder davon unterbringen lassen, sondern ich möchte eigentlich long term etwas verändern. Und das ist sowas, wo ich immer wieder sehe, auch mit den Menschen, die auf mich zukommen, die halt immer, wie du sagst, diese Quick Fixes haben wollen. Und bitte gib mir jetzt das Tool und warum funktioniert das nicht? Ich habe das jetzt 1 Woche lang gemacht und warum fühle ich mich immer noch so? Wo ich auch immer sage, Honey, du bist 30 Jahre alt, 35, was auch immer. Also wir können nicht etwas ausradieren, was da war. Man muss auch erstmal ein bisschen zu sich finden und so. Und das finde ich immer so spannend. Und andererseits ist, was ich aber auch merke, wenn man dann sagt, okay, jetzt übernehme ich die Verantwortung für mich selber und ich will was verändern, das ist voll oft heutzutage, weil so viel Angebot auch irgendwie da ist, dass man in die, ich weiß gar nicht, ob man es über Verantwortung geht, sondern man fängt auf einmal an, 1000 Sachen zu machen. Also nicht nur bei einem Coach oder einer Coachin oder Therapeutin oder Therapeutin zu bleiben, sondern dann nimmt man noch das mit dazu, man holt sich hier noch die Weiterbildung und setzt sich da noch mit da rein. Und auf einmal ist das wieder so eine Verantwortung abgeben an andere, sich auf alle möglichen Art und Weisen zu heilen oder heilen zu lassen. Oder gar nicht diesen Heilungsgedanken zu haben, sondern einfach so zu optimieren. Also ich habe das Gefühl, die Leute wollen sich gar nicht heilen, sondern es ist so eine Optimierung, die da passiert auf einmal.
Das ist auch meine Beobachtung. Und das ist aber letztlich ja auch wieder mehr vom selben, nämlich das maskuline Prinzip. Jetzt schnell eine Aktion und dann eine schnelle Reaktion. Und das feminine Prinzip funktioniert halt einfach anders. Und du sagtest vorhin, ich kann nicht irgendwas ausradieren, was ich 35 Jahre so gemacht habe. Das stimmt auch nur bedingt. Das stimmt natürlich auf dieser Aktions- und Handlungsebene. Aber wir wollen ja gerade die Frauen darin unterstützen, eben da ein Stück weit zurückzurudern, zu sagen, okay, wir sind jetzt 30 Jahre lang in der ganzen Zeit, 40, 50 Jahre in der ganzen Zeit der Emanzipationsbewegung dahin trainiert worden, immer mehr maskuline Eigenschaften anzunehmen und auch unser Leben nach maskulinen Prinzipien zu optimieren. Und für mich geht es tatsächlich darum, eher wieder 3 Schritte zurückzugehen und dieser ganze Weg der selbst nicht Optimierung, sondern tatsächlich Heilung, kann nur übers Herz gehen. Der kann nur funktionieren, wenn du irgendwann mal in den Spiegel schaust, in deine Augen und sagst, ich liebe dich. Ich sage zu 100% Ja zu dir. Und von diesem Ausgangspunkt starte ich jeden Tag. Und wenn ich mich selber behandle wie den Menschen, den ich auf der Erde am allermeisten liebe, dann werde ich auch plötzlich merken, wie rede ich eigentlich mit mir? Wie gehe ich eigentlich mit mir um? Was für Begriffe gebe ich da von mir? Du Idiot, du Trottel, du Dussel, hast schon wieder, musst du das immer und kannst du nicht einfach mal endlich ein bisschen disziplinierter sein? Also die Art, wie wir mit uns reden, das würden wir niemals einem anderen Menschen zumuten, es sei denn, wir riskieren, dass derjenige unser Leben verlässt. Und ich glaube, dahin zurückzukehren und in dieses Spüren, in dieses innere Ja, diese innere Zustimmung, die wir vielleicht nie bekommen haben, die uns also nicht vorgelebt wurde, zurückzukehren und unseren wahren Kern anzunehmen, das ist der Startpunkt. Und es gibt natürlich auch Techniken, mit denen man da hinkommt. Ich beherrsche solche Techniken, ich arbeite damit. Und insofern ist meine Erfahrung, man tatsächlich an Punkte in seinem Leben zurückkehren und dort etwas, vielleicht nicht ausradieren, aber auf jeden Fall überschreiben mit einer neuen Version. Und dann startest du tatsächlich ab morgen von einem neuen Startpunkt aus. Und dann hast du vielleicht die Chance, eben nicht mehr zu sagen, wie manche Leute, die zu mir kommen, ich bin ein Unfall, sage ich immer, floss Blut, haben sie es überlebt oder so, ja. Weil ich meine, dieses Ich bin, das ist ja eine so tiefe Identifikation, dass die Menschen in ihren Grundfesten massiv eingeschränkt sind und ihre Kraft überhaupt nicht fließen kann. Allein die Tatsache, dass sie anfangen, das anders zu sprechen und zu sagen, meine Eltern haben mich nicht geplant. Oder meine Eltern waren von der Empfängnis überrascht, ist eine völlig andere Aussage als ich bin ein Unfall. Und in dem Moment, wo du da hinkommst und sagst, aber das Leben hat sich trotzdem für mich entschieden. Und ich bin hier, weil ich offensichtlich hier sein soll. Vielleicht weiß ich noch nicht genau wofür, aber ich bin hier und das Leben hat sich für mich entschieden. Und dahin zurückzukehren. Dann verändern sich auch tatsächlich lebenslange Muster und Glaubenssätze und Überzeugungen und die Art, wie du dir selber gegenüberstehst. Und dann verändert sich auch deine Bereitschaft, dich um dich zu kümmern, und zwar wirklich liebevoll und nicht mit einem Selbstoptimierungsgedanken. Und dir auch die Zeit zu lassen und den Raum zu lassen, den du gern möchtest. Und wenn du dann gerne mal eine rosa Decke haben möchtest, dann gönnst du sie dir einfach.
Ja, also ich glaube auch gerade dieses rosa Decke, das ist sowas, was so, was ich merke bei Freundinnen von mir, ist so verpönt. Es ist so, aber das ist nicht Hustle-Babe-Mentalität oder Boss-Babe-Mentalität oder irgendwie sowas. Ich bin immer so
Naja.
für ganz schlimm oder es gibt auch so einen Podcast, der an sich cool ist, ja, aber schon allein der Name, der hat mich damals total abgeschreckt, weil der heißt She's Got Balls. Und ich bin immer so, warum müssen
Oh.
wir Frauen denn, also warum brauchen wir jetzt Eier? Wir haben unsere Eierstöcke, wir brauchen jetzt nicht noch die Balls, also das, was die Männer dadurch machen, das brauchen wir jetzt nicht auch noch, ja. Und ich merke da einfach immer wieder so, okay, krass, es ist so ein ganz anderes, ich möchte schon eigentlich falsches Bild so sagen, dem ich auch immer wieder verfalle. Ich will gar nicht sagen, dass ich da perfekt bin in der Hinsicht und da die Formel jetzt gefunden habe, wie wir da alle normal leben können, also normal in Anführungszeichen. Aber ich habe einfach gemerkt, okay, krass, also da ist ein anderes Bild und ich glaube, wir Frauen dürfen jetzt wieder lernen, was es auch heißt, Frau zu sein und dass es eben eine ganz, ganz wunderbare Stärke eben mit sich auch bringt und dass ja auch da die Verantwortung einerseits bei uns liegt, also weil viele Frauen kenne ich auch immer so, dass die dann halt sagen, ja, ich erwarte jetzt schon von meinem Partner, also meinem männlichen Partner, dass die in mir die Frau rausbringen. Und ich sag so, ja, aber wenn die Männer noch nicht mal wissen, was wirklich heißt, in der maskulinen Energie zu leben oder auch in der weiblichen oder femininen Energie, wie kannst du denn dann erwarten, dass du dann von denen das beigebracht bekommst? Also da ist ja auch wieder die Verantwortung bei dir selber. Oder er lässt mich nicht wie eine Frau fühlen. Das habe ich auch früher ganz, ganz häufig gesagt. Aber es war auch, weil ich mich überhaupt nicht so verhalten habe und auch oft den Männern gar nicht die Chance gegeben habe, ein Mann zu sein. Und die waren dann immer wie so
Ja,
Babys um mich rum.
und da kommt, also das ist ein interessantes Stichwort, dieses Männer als Babys, dazu habe ich auch einige Gedanken, aber da kommt ein Thema, was ich auch, also worüber ich sehr viel nachgedacht habe und was in meiner Praxis viel vorkommt. Du sagtest vorhin, wir Frauen haben ja auch dieses Geben. Und ich glaube, dass das Nehmen völlig unterentwickelt ist in unserer
Ja.
Gesellschaft. Dass auch das Bitten und das Danken völlig unterentwickelt ist. Und ich glaube, dass das eine Qualität in Beziehungen bringt, wenn ich beginne, meine Bedürfnisse zu erkennen und dann den anderen zu bitten. Das ist Magie. Wenn ich nicht mehr Erwartungen stelle, also
Ja.
jede Art von Erwartung führt unweigerlich zu unglücklichen Beziehungen, weil der andere ja sozusagen eine Glaskugel braucht, damit er weiß, was du eigentlich von ihm erwartest, ohne es ihm zu sagen, oder ohne es ihm so klar zu sagen, dass er versteht, was du willst. Denn sehr häufig brauchen ja Männer doch eher eine Gebrauchsanweisung, wo du sagst, okay, drücken Sie diesen Knopf, dann leuchtet dort die grüne Lampe. Das heißt, wenn ich gerne von meinem Mann, ich sage jetzt mal profanes Beispiel, Blumen haben möchte, dann kann es eine gute Idee sein, wenn das jetzt kein super einfühlsamer Mann mit wahnsinnig tollen femininen Eigenschaften ist, dass ich ihm sage, du in dem Blumenladen XY an der Ecke, wenn du denen sagst, ich möchte gerne so und so viel ausgeben und der Strauß ist für die Frau sowieso, dann wissen die genau, was mir gefällt und dann freue ich mich auch. Ja, also das mag so ein bisschen unromantisch klingen, aber tatsächlich auf die Menschen zuzugehen und sie offen um etwas zu bitten und auch in Partnerschaften dann zu empfangen und zu danken, das bringt eine völlig neue und sehr sanftmütige, also wie ein Schmiermittel in jede Beziehung, ja? Und in dem Moment, wo du sagst, ey, der ist gemacht, da habe ich es dreimal gemacht, oder ich bitte den noch nicht, der weiß doch genau, ich habe dem das schon 100 Mal gesagt, was mir nicht passt. Ja, du hast ihm gesagt, was dir nicht passt, aber du hast ihm vielleicht nicht gesagt, worüber du dich freuen würdest. Ja, und diese Freundlichkeit, diese Wertschätzung, dieses liebevolle Aufeinander eingehen und dem anderen die Chance geben, mich besser zu verstehen. Das ist eine wirkliche Evolution in Beziehungen, finde ich. Natürlich hat der andere immer die Chance, auch Nein zu sagen oder zu sagen, ich möchte dir nur einen Teil davon geben. Aber dann kommt man auf eine erwachsene Ebene, wo man nicht sagen kann, oh Menno, der hat mir meinen Wunsch nicht erfüllt, sondern dann kannst du anfangen, mit ihm zu verhandeln. Ja, und fragen, was möchtest du denn gerne von mir? Also dann kannst du anfangen, wirklich in einen lebendigen Austausch zu gehen und voneinander wirklich das zu bekommen, was beide glücklicher macht.
Ja, es ist schön. Ich habe das auch jahrelang immer mit so einer Erwartungshaltung, auch teilweise natürlich durch Filme geprägt und so weiter. Irgendwie so, warum bringt er denn jetzt nicht die Blumen oder warum er weiß, dass ich diese Schokolade liebe, warum kann er die denn nicht einfach beim Einkaufen mal mitbringen oder irgendwie sowas? Und dann wurde ich auch immer so stinkig und dann kam wirklich irgendwann dieser Rhythmus von, ich mache es einfach selber, weil wenn ich es mache, dann wird es eh besser. Und dann ist aber halt auch so dieses, dann ist kein Miteinander mehr da gewesen. Dann war es so, ich habe mein Ding gemacht, er hat sein Ding gemacht und wir waren gar nicht mehr so zusammen, also in meinen anderen
Und die
Beziehungen.
Tür geht zu.
Genau. Aber weil man sie auch irgendwie selber zuschließt, also es kam dann irgendwie auch für mich, alles wurde das dann so klarer. Und was ich jetzt zum Beispiel merke in meiner jetzigen Beziehung, dass ich so ein bisschen anders mache, was auch durch so mein Tantra-Coaching damals auch viel kam, ist, ich arbeite mit ihm viel mehr mit Fragen. Also ich bin auch früher immer so ein bisschen davon ausgegangen, ich weiß, was er jetzt braucht oder was er jetzt will, wenn irgendwas ist oder, ich habe immer gedacht, ich verstehe auch alles und ich weiß eh alles besser, weil ich so eine gute Menschenkenntnis habe und so super empathisch bin und Schauspielerin und ich muss mich ja eh die ganze Zeit in anderen Menschen reinversetzen und so weiter. Und hatte mir da wie so ein Oberhaupt eine Zeit lang auf den Kopf gesetzt, wo ich so dachte, ich weiß gar nicht, wo das eigentlich herkommt. Und jetzt ist es viel mehr mit Fragen. Einfach so, was brauchst du? Wie fühlst du dich gerade? Auch wenn irgendwie einmal in so eine Schockstarre oder irgendwie sowas versetzt wird, dann anstelle irgendwie gleich auf ihn einzugehen, zu umarmen oder irgendwie sowas, einfach fragen, ist gerade etwas passiert? Wie kann ich dir helfen? Brauchst du Hilfe? Also auch nicht dieses Übergriffige, weil das ist das, was ich auch merke, wo das bei mir mal kommt, dieses Übermuttern. Ich finde das dann schon teilweise übergriffig, wenn ich so zurück in andere Beziehungen geschaut habe, auch bei Freundinnen teilweise, ja. Also wie weit darf man eigentlich wirklich gehen und wie weit sollte man gehen, einer anderen Person zu helfen, weil ich dann auch gelernt habe, ich entmächtige die ja dadurch auch, ne? Also die
Natürlich.
nehmen deren eigenes Verantwortungsbewusstsein ab und natürlich werden die das dann irgendwann auf mich setzen, weil sie wissen ja, die Natalie, die kümmert sich und dann macht sie das schon. Und das war sowas, was ich mit vielen Freundinnen leider auch durchlebt habe, wo ich auch mich dann probiert habe, das Muster irgendwie zu verändern, mich irgendwie zu verändern, meine Herangehensweise in Freundschaften zu verändern und dadurch auch sehr viele Freundinnen verloren habe, weil für die war es einfach klar, die Natalie ist halt die, die alles regelt und da kann ich mich zurückfallen lassen. Und auf einmal waren sie halt da gestanden, haben gemerkt, hier verändert sich was. Die will auf einmal, dass ich Verantwortung übernehme. Und da habe ich für mich angefangen, klare Grenzen zu setzen, was total scary war, weil ich auch immer bei mir diese große Angst ist, wenn ich für mich einstehe, dann bin ich alleine, weil ich verliere dann Leute. Und dann irgendwann kam aber natürlich dieser Glaubenssatz, durfte ich dann auch verändern, mehr zu, gut, du wirst Leute verlieren, aber dafür ist ja dann auch Platz wieder für Neues da. Und die sollten dann eh nicht
Ja,
in deinem Leben sein.
du
Alles
ziehst
gut.
ja auch mit einer bestimmten Haltung die dazu passenden Menschen an. Das
Genau.
darfst du auch nicht vergessen. Ja, wenn du der Retter für alle bist, zum einen ist das natürlich eine Näheverhinderungsmaschinerie. Ja, wenn ich immer der Gebende bin, dann kontrolliere ich die Beziehung. Das bringt Distanz. Ja, das bringt auch Opfer also
Ja.
in mein Leben. Das heißt, diejenigen, die von mir immer profitieren, die gewöhnen sich daran, dass ich immer gebe, gebe, gebe. Es ist for granted, also es
Ja.
ist kostenlos. Und es ist definitiv so, dass dabei kein gegenseitiger Anspruch entsteht. Und dieses Rabattmarkenheftchen, was wir ja doch meistens innerlich heimlich kleben, wird dann plötzlich nicht eingelöst, weil der andere sagt, wieso, ich habe dich doch nie gefragt. Du hast es doch immer von dir aus, mir das ist sozusagen aufgedrängt. Ja? Und dann denkst du, ja, aber jetzt brauche ich dich mal. Ja, aber das war nicht der Deal. Ja? Der Deal ist, du gibst und ich kriege. Ja? Und dementsprechend ziehst du natürlich dann auch Menschen mit so einem kindlichen Bewusstsein in dein Leben. Und wenn du dann dein eigenes Verhalten veränderst, dann ziehst du andere Menschen in dein Leben, nämlich Menschen, die gerne bereit sind, in einem gesunden Umfang zu geben und zu nehmen. Und es gibt ja auch durchaus Menschen, also viele, ja, also ich würde nicht sagen, mehr Männer, mehr Frauen, also das ist, glaube ich, relativ gut verteilt, die immer nur nehmen. Ja, die sich auf Händen tragen lassen wollen, die sich versorgen lassen wollen, die frische Wäsche und ein schickes Essen und tollen Sex oder eben auch Geld, ein Porsche, je nachdem, in welcher Größenordnung du eben denkst, haben wollen vom Partner und dafür quasi ihre Anwesenheit schenken. Ja, auch das gibt es. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass dieses Bitten im Sinne von, ich verstehe, was ich brauche und was ich mir von dir wünsche. Und ich gehe auf dich zu und frage dich oder sage dir, ich würde mich sehr freuen, wenn du mir dies oder jenes entgegenbringen würdest oder für mich tun würdest. Bist du dazu bereit? Und der andere dann entscheiden kann. Und wenn ich dann empfange, dann kann ich ihn aber auch anstrahlen und sagen, ich danke dir, ich freue mich. Ja, und damit hast du sofort wieder eine Balance, die Waage wiederhergestellt. Denn jede Beziehung sucht ja nach Ausgleich. In dem Moment, wo du immer nur gibst, geht die Waage dermaßen aus der Balance, dass auf der anderen Seite ja, auch wenn derjenige das nicht bewusst sagt oder fühlt, eine unglaubliche Schuld entsteht. Und aus Schuld entsteht immer Scham. Und Scham ist auf dieser Gefühlsskala das niedrigst schwingende Gefühl von allen. Scham heißt ja, Boden öffne dich, ich will nicht da sein. Und das bedeutet quasi, ich will tot sein. Ja, also du kannst, wenn du in der Scham landest, dich nur noch aus einer Beziehung verabschieden oder du musst die Leistung des anderen ungültig machen, also abwerten. Ja, nach dem Motto, wieso, ich habe ja nicht drum gefragt, oder boah, du hast doch so viel, dann kannst du auch mal. Also irgendwas müssen die machen, um das herabzuwürdigen. Und Beziehungen sind eben nur dann gesund, wenn dieser Austausch stattfindet. Und ich halte es für mittlerweile für eine ganz große Stärke, dass wir uns öffnen und uns nackig machen vor jemand anderem und sagen, ich bitte dich um dies oder jenes. Und mit dieser gleichen Haltung kannst du dann auch deine ganzen wunderbaren Gaben anbieten, im Sinne von nicht, was kann ich für dich tun, kann ich dich retten, da, 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 sondern ich sehe, es geht dir gerade nicht gut, möchtest du reden? Ja, oder möchtest du, dass ich irgendwas für dich tue? Wenn ich in so einer Situation wäre, würde ich mich über einen heißen Tee freuen. Wie ist es bei dir? Ja. Viel mehr den Raum öffnen als ihn schließen durch ganz konkrete Handlungen oder ganz konkrete Angebote, sondern wie du auch sagst, du fragst eher. Und damit öffnest du den Raum dafür eine echte Begegnung. Und dann fühlt sich ein Mensch auch, wenn er mit dir vertraut ist, immer mehr eingeladen und auch in Sicherheit, sich dir anzuvertrauen. Durch vorschnelle Aktionen und Antworten erreichst du das nicht.
Nee, absolut. Ich glaube, das ist halt auch wieder so ein schönes Spiegelbild eines selbst. Also gerade dieses etwas Bitten war für mich ganz schwierig, wo ich dann über mich selber lachen musste, weil mein jetziger Freund gerade ist Schreiner. Und ich musste dieses Bücherregal hier hinter mir an die Wand bringen und war wieder erstmal überzeugt, krieg das hin? Und dachte mir so, Nathalie, du hast echt andere Sachen zu tun. Der macht das innerhalb von 10 Minuten. So, hör jetzt auf. Aber ihn zu bitten, das zu machen, ich habe richtig gemerkt, dass so in mir drin wie Krieg passiert ist. Und das war, weil das so ein bisschen, wie du auch gesagt hast, das war dann so, wie ich hatte so ein Gefühl, wenn ich ihn jetzt bitte, einfach aus so past experiences mit Männern, dass ich ihm dadurch was schulde. Also, und dass es nicht einfach mal etwas sein kann wie bitte und danke und vielen Dank, dass du mir die Freude bereitet hast, sondern ich dachte immer so, da muss dann irgendwie von meiner Seite aus was zurückkommen oder sowas, ja. Und irgendwann wird er dann einfordern, du, ich habe das aber damals gemacht und deswegen. Und da habe ich richtig gemerkt, boah, krass, so, mit was denke ich denn hier die ganze Zeit? Ja, ich stehe mir ja völlig selber im Weg. Das hat er ja noch nie gemacht. Jetzt beruhig dich doch mal bitte. Und als ich ihn dann auch gebeten habe, mir da zu helfen, der ist fast vom Stuhl gefallen, weil der halt meinte, er hätte nie gedacht, also er wollte sich gar nicht vordrängen, um mich zu fragen, ob er es macht, weil er wirklich dachte, die will das bestimmt selber machen. Und wenn ich da was frage, ist die sauer oder irgendwie sowas. Und da durfte ich jetzt durch ihn einfach auch sehr, sehr viel lernen, dass auch manche Grenzen, die ich mir da teilweise oder Barrieren, die ich mir gesetzt habe, halt völlig falsch gesetzt waren und dass es halt viel aus Eigenschutz war und weil ich einfach auch gar nicht es gewohnt bin, wie mich selber zu bitten. Also mir selber mal von mir auch zu sagen, Nathalie, bitte heute machen wir einfach mal ruhig und nicht immer in dieses, was ich halt sehr viel mache, dieses du musst aber und jetzt aber noch und die haben noch diese 60.000 To-Dos und dieses Machen, 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 in dem ich sehr, sehr gut bin. Also gib mir einen Task und noch 10 andere und ich mache das gerne für dich. Und vor allem, wenn es für eine andere Person ist, kann ich sowieso 80.000 Mal besser machen. Aber wenn es da so für jemand einen selber ist, ne, dann komme ich immer in so eine Bredouille und ich merke auf einmal, ich glaube, wir wissen teilweise gar nicht mehr, was wir brauchen. Und deswegen ist es auch immer leichter, irgendwie zu sagen, jetzt hat die Person es nicht gemacht und ich habe schon so oft das und das gesagt. Aber dieses einfach mal auch zu sagen, ich merke das auch immer im Sexuellen, wenn mein Freund mich fragt, was gefällt dir denn, dass ich teilweise am Anfang gar nicht wusste, was ich da sagen soll. weil ich es gar nicht wusste. Es ist genauso wie hättest du denn jetzt, als wir eingezogen sind, was ist dir denn wichtig zu Hause? Da wusste ich, okay, es soll sich so und so anfühlen. Und mir ist es wichtig, vielleicht so meine kleine Spiri-Ecke da zu haben, dass ich da Yoga machen kann oder meine Karten ziehen oder meine Praxis da irgendwie machen kann. Aber ich hatte immer nur so ein Gefühl. Und das war total, total spannend, auch einfach da reinzugehen, so, ja, was möchte ich denn? Was erwarte ich denn auch von mir? Was erwarte ich von ihm und von unserem Zusammenleben auch? Und das ist, glaube ich, auch etwas, was man mit Freunden auch immer wieder mal angucken kann, dieses, wo ist dieses ausbalanciert? Weil das durfte ich jetzt echt die letzten 2 Jahre lernen. So, welche Freundschaften von mir sind ausbalanciert? Weil niemand ist perfekt. Du lernst von unterschiedlichen Freunden oder Freundinnen immer was Unterschiedliches, weil die einfach anders sind. Deswegen hat man ja auch mehrere, meiner Meinung nach, Freunde. Aber bei manchen war es einfach nicht mehr ausgewogen. Und da war es
Natürlich
richtig,
nicht.
richtig, richtig, richtig schwierig für mich dann auch so zu sagen, ich will nicht mehr oder ich kann das so nicht mehr. Oder ich würde dich bitten, dass wir das jetzt mal ein bisschen anpassen und ändern. Und dann haben sich halt einfach viele auch weggedreht. Und ich glaube, das ist
Ja.
gerade bei Frauen, ich habe echt das Gefühl, weil viele Frauen, die zu mir kommen, die sagen, ich fühle mich alleine. Ich fühle mich einsam. Ich habe das Gefühl, ich habe total viel beruflich gerissen. Aber ich sitze einfach, wenn ich abends nach Hause komme, alleine auf der Couch. Und es geht gar nicht darum, jetzt immer einen Partner oder eine Partnerin zu haben, sondern es geht oft auch einfach darum, ich weiß gar nicht, wen ich anrufen soll, um mal über irgendwas zu sprechen, weil ich alles so neglected habe, oder ich gar nicht das Gefühl habe, ich habe eine richtige Verbindung mit jemandem mal irgendwie aufgebaut. Und da merke ich echt immer so, boah, irgendwie ist es. Es ist total traurig, weil ich das von mir selber von früher auch kenne. Da waren viele so Zweckfreundschaften oder Bekanntschaften irgendwie da. Und wie nutzt mir die Person jetzt im Schauspiel wieder und im Filmbereich? Und es war halt alles irgendwie so in dieser Richtung. Aber diese Einsamkeit, weil wir Frauen uns auch irgendwie in die Einsamkeit getrieben haben durch dieses, ja, Machtdenken. Ich weiß gar nicht, wie man das so richtig beschreiben soll. Das ist was, wo ich wirklich merke, wow, okay, krass. Und dann merke ich auch, dass der Feminismus uns Frauen, also weil der vielleicht falsch verstanden wird oder wie auch immer wieder sagt, grenz dich ab, mach dein eigenes Ding, zieh es alleine durch, nur du alleine powerst und du musst es allen zeigen. Und da merke ich auch so, auch völlig falsche Grenzen. Also es ist so, ich finde, es ist so ein Teufelskreis, auf dem man irgendwie gefühlt nicht so schnell rauskommt.
Ja, und das hängt eben genau mit diesen Bitten zusammen. Denn das
Ja.
feminine Prinzip ist ja das Aufnehmende, das hingebende Prinzip. Also das kannst du dir wie eine Schale vorstellen, wo, wenn sie leer ist, der Mann sein Feuer reinlegt, sozusagen, ja, um jetzt in einem ganz archaischen Bild zu sprechen. Und zum einen kommt natürlich kein Mann, um sein Feuer da reinzulegen, wenn da noch Glut oder Asche von einem anderen drin ist. Zum anderen natürlich auch nicht, wenn die Frau sagt, nö, ich habe selber Feuer.
Ja.
Ja. Und ich glaube, wir, also durch dieses Annehmen oder dieses Bitten und dieses uns weichmachen und empfangen, also bereit sein zu empfangen, aktivieren ta wir tatsächlich auch das Männliche im Partner, im Gegenüber. Also selbst wenn es jetzt zwei Frauen, zwei Männer sind, das ist völlig egal. Aber durch das immer geben, 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 bleiben wir in dieser maskulinen Energie und es entsteht keine Nähe. Nähe entsteht tatsächlich erst, indem ich mich einfach mal hinsetze, mich öffne oder vielleicht auch sage, ich brauche bitte dies oder jenes von dir oder ich wünsche mir dies oder jenes von dir oder ich würde mich viel wohler fühlen, wenn oder so. Ja, da machen wir uns natürlich maximal verletzlich, aber das ist die größte Kraft und die größte Stärke, weil das ist wahre Intimität. Ja, wir gehen mit den dollsten Kerlen ins Bett und machen da die tollsten Sachen, lassen die an unsere intimsten Bereiche dran, aber denjenigen mal zu sagen, du, ich brauche dies oder jenes von dir oder ich wünsche mir das oder mach doch bitte mal so. Oder mach mir doch bitte mal das Regal an die Wand, ja, weil du kannst das doch viel besser als ich. Und ich freue mich dann total, wenn das schnell geht und wenn ich es nicht selber machen muss. Und ich finde tatsächlich dieses, ich schulde jemandem etwas, Du schuldest demjenigen vielleicht ein Lächeln, vielleicht ein Dankeschön, vielleicht einen Kuss oder eine Umarmung, oder du fragst ihn, ob du ihm was zu trinken bringen kannst. Ist ja die Frage, ob das nicht ein Preis ist, den man gerne bezahlt. Weil das auch wieder verbindet. Und alles andere trennt. Ich mache es selber, trennt. Ich frage niemand, trennt. Ich gehe nicht in Freundschaften rein und zeige mich nicht, trennt. Und das macht einsam. Und in dem Moment, wo wir wieder lernen, in diesen Frauengesellschaften, da wird ganz viel empfangen, nicht nur gegeben. Und das macht die so fröhlich. Und das erlaubt es ihnen, sich dann auch zu zeigen in einem sehr weichen, freien Tanz und so weiter, ja? Weil für sie das Nehmen einfach auch zum Weiblichen dazugehört. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir das wieder lernen, weil die meisten Männer sind ja sehr handlungsorientiert und die wollen nichts dringender und nichts lieber als für ihre geliebten Frauen was tun. Ja, weil die Männer brauchen ja eine Funktion, während die Frauen eben schön gefunden und geliebt werden wollen und Komplimente und die möchten einfach, dass sie die Einzige sind oder wie auch immer. Ja, die Männer brauchen eine Funktion. Und wenn wir denen sagen, würde mich total freuen, wenn du dies oder jenes für mich machen würdest. Oder ach du, das ist für mich so schwer, machst du das bitte? Die meisten sind total happy, wenn sie das können. Und wenn sie danach dann vielleicht auch eine Mini-Wertschätzung dafür kriegen. Die meisten Männer wollen ja nicht über einen grünen Klee gelobt werden, dafür, dass sie mal eine Kiste hochgetragen haben, sondern einfach nur, ach, hast du die Kiste schon? Ach, wie schön. Reicht schon. Aber damit ist das wieder ausgeglichen und es entsteht Nähe, weil der Mann das Gefühl hat, ich weiß, was ich tun kann, um meine Frau glücklich zu machen, ja? Oder ich weiß, um meinen Partner glücklich zu machen, meine Partnerin, wie auch immer. Ja? Also ich will da ganz explizit nicht also spezielle Geschlechter jetzt benennen, sondern mir geht es tatsächlich um das Prinzip, ja? Um dieses Prinzip weiblich-männlich. Wie auch immer das verteilt ist. Aber wenn wir als feminine Frauen eben zu stark in diese maskuline Energie gehen, schaden wir uns und schaden wir unseren Beziehungen. Das habe ich über die vielen Jahre gelernt.
Ich glaube, was auch ein Riesenthema ist, was ich bei einer Freundin speziell sehe, um auch nochmal auf dieses Krisenthema zu kommen, womit du dich ja auch sehr, sehr viel beschäftigst, ist, dass ich so das Gefühl habe, viele, nicht nur Frauen, auch Männer, haben so eine Drama-Krisen-Addiction, also so eine Abhängigkeit, und weil es ist leichter, sich immer zu beschweren. Und dann kommen andere um die Ecke und sagen, ja, du manifestierst nicht richtig, du strahlst nicht nach außen aus und die Energie, die du ausstrahlst, kommt zurück. Und dann werden die sauer auf sowas. Und was ich auch verstehe, war auch schon mal in diesem Loch von, ihr könnt mich alle mal. So, was soll ich noch alles tun? Ja. Aber ich merke auch, dass da viele Frauen, die in meinem Umfeld, die keine Ruhe in sich finden, wo ich mich auch sehr häufig dazu zähle, ist natürlich, weil dieses sich beschweren oder auch zuballern mit irgendwelchen Dingen leichter ist, weil da musst du dich nicht mit dir selber auseinandersetzen. Da musst du halt auch nicht gucken, wie wir am Anfang gesagt haben, in diese Verantwortung für sich selber eben eingehen, weil es einfach leichter ist zu sagen, nee, ich habe gerade 5000 Krisen um mich rum und ich muss hier gerade wieder ein Feuer nach dem anderen löschen und gucken, dass ich nicht dabei verbrenne. Und jetzt willst du noch, dass ich auf mich schaue, so wer denkst du eigentlich, wer du bist? Und da kommt auch wieder dieses Kontrollhafte so rein, ne? Ich muss hier alles kontrollieren. Und ich sage immer zum Beispiel, wenn mit meinen Coaches, sage ich immer so, ja, natürlich sitzt du lieber in der Komfortzone und in deinen Krisen und in deinem Drama, weil den Schlamm, den kennst du ja, auch wenn der super ekelhaft ist, aber den kennst du und den kannst du kontrollieren. Du kannst kontrollieren, wie sehr du die Krise rechts neben dir gerade aufdrehen möchtest, sodass links hier irgendwie ruhiger wird oder was auch immer. Und ich habe aber manchmal das Gefühl, dass manche Leute, vielleicht ist es zu weit zu sagen, es lieben, in Krise zu leben, weil es halt dann, es ist leichter schon fast, als dann eben in diese Verantwortung zu gehen und zu sagen, ich verändere jetzt was, oder vielleicht liegt es an mir, oder wie auch immer.
Ja, natürlich ist es leichter zu sagen, es liegt an den Umständen, es liegt an dem, was rund um mich herum ist, was wichtiger ist als ich. Aber das ist ja auch nicht die tiefste Ursache. Die tiefste Ursache ist immer, dass die Menschen gelernt haben, ich bin nicht wichtig. Und wenn es mir schlecht geht oder wenn ich mich für andere aufopfere oder wenn ich die Welt rette oder wenn ich die Menschen um mich herum rette, dann muss ich mich nicht mit mir selbst befassen. Dann habe ich Kontrolle und dann habe ich auch die Illusion von Kraft, von Stärke, von Einfluss. Während in dem eigenen Kämmerlein, wo die Trauer wohnt und wo die Einsamkeit wohnt und wo ich dem auch begegnen müsste, um es zu überwinden, da fühlt es sich gar nicht stark an. Da fühlt es sich ganz schwach und ganz klein an. Und die meisten Menschen haben ja irgendwann mal dieses Klein- und Schwachsein erlebt. Und ihre Seele hat sich geschworen, nie wieder lässt du zu, dass du dich so fühlst. Nie wieder, weil das wirst du nicht überleben. Und dann verhindern sie das mit allem, was geht. Und sehr häufig ist natürlich Suchtverhalten ein probates Mittel, um das zuzuschütten. Sei es Substanzen, sei es Verhaltensweisen. Auch Workaholic ist ja eine Sucht. Um sich nicht zu spüren und um sich die Illusion von Stärke immer wieder ranzuholen, weil dieses Gefühl von ausgeliefert sein und einsam sein und traurig sein so unwohl ist. Ja, und ich glaube tatsächlich, dafür braucht es auch sehr liebevolle, geschützte Räume, um sich dahin zu begeben und das auch vorübergehend vielleicht einfach mal zu spüren, aber nicht, um sich da reinzufallen zu lassen, sondern um es zu überwinden. Also eine gewisse Ladung von dem Urgefühl, also dem Gefühl ersten Ranges sozusagen, was unter all dem liegt, es braucht auch Schutz. Es braucht einen Raum, der gehalten wird. Weil dieser Gabor Maté, der Traumatherapeut, hat einen ganz tollen Film über The Wisdom of Trauma gemacht, also hat die Zusammenhänge zwischen Sucht und Trauma erforscht. Der sagt, das Schlimmste ist, am Trauma ist nicht das, was sie uns angetan haben, sondern die Tatsache, dass wir damit alleine waren. Und in dem Moment, wo du dich in eine Situation begibst, wo du damit nicht mehr alleine bist, erst dann kannst du dich trauen, das tatsächlich zu fühlen, was dich zu dem Menschen gemacht hat und dich mit den Strategien ausgestattet hat, die du heute an den Tag legst, um dein Leben zu meistern. Und das ist immer eine absolute Intelligenzleistung. Das ist immer eine großartige Lebensleistung. Diese Strategien, die du entwickelt hast, um heute ein Mensch in dem und dem Alter, mit dem und dem beruflichen Background, mit den und den Erfahrungen und Fähigkeiten zu sein, um heute eine Wohnung oder ein Haus zu haben und irgendwie ein Leben geschafft zu haben, trotz dieser schlechten Bedingungen. Das heißt, die Strategien waren dein Überlebensmuster. Und es kommt irgendwann der Tag, wo sie dir auf die Füße fallen und dann zum Sabotageprogramm werden. Und dann ist eben der Moment gekommen, wo du merkst, okay, jetzt geht das so nicht mehr weiter. Jetzt ist es vielleicht keine gute Idee mehr, mich unterm Tisch zu verstecken oder dem anderen schneller vors Schienbein zu treten, als er mich treten kann, sondern jetzt braucht es eine neue Strategie. Und dann findet man in der Regel eben auch die Begleiter, die einem dabei helfen, das zu überwinden. Aber bis dahin springen immer die traumatisierten Kinder mit ihren Strategien nach vorne und sagen, es ist jetzt leichter, alle um mich herum zu retten, als das zu fühlen, was ich darunter fühle. Weil daran könnte ich sterben. Und es braucht eben diesen Schutzraum, um dahin zu gehen und dieses Kind in den Arm zu nehmen und zu sagen, hey, jetzt bist du dran und jetzt kümmern wir uns um dich und jetzt können wir uns da mal gemeinsam darum kümmern, dass dein Trauma wieder in Ordnung kommt. Aber das braucht eben auch einen Raum und insofern habe ich sehr viel Verständnis dafür, dass Menschen solche Strategien fahren, solange sie keine Idee dazu haben, wie sie es überwinden können.
Das war jetzt richtig schön gesagt hier so. zum Abschluss. Ich war gerade so richtig so, ja, ich stimme zu allem zu. Ja, einfach 30.000 Mal ja. Das ist ja auch etwas, womit du dich sehr, sehr viel befasst. Also du hast ja gesagt, Menschen kommen zu dir einerseits, weil sie Krisenthemen durchleben, aber du hast auch viele Paare. Du arbeitest ja auch mit sehr, sehr vielen Frauen zusammen. Du hast selber eine Story, auf die wir jetzt kurz eingegangen sind, wo du selber eine Krise nach der anderen irgendwie bewältigen musstest und dementsprechend dich sehr gut mit diesen ganzen Strategien und Überlebensstrategien, Coping Mechanisms auskennst und dementsprechend auch gut erkennen kannst. Deswegen vielleicht möchtest du noch irgendwie zum Abschluss kurz sagen, wie man mit dir am besten in Kontakt tritt. Wir haben ja sowieso alles wieder in der Beschreibung auch verlinkt, aber was denn, also warum man mit dir in Kontakt tritt im Prinzip? Also was ist so der, wer darf mit dir in Kontakt treten, sage ich jetzt mal, um mit dir zu arbeiten? Wo ist deine Expertise, dein spezielles Feld, wie auch immer?
Ja, grundsätzlich darf natürlich jeder mit mir in Kontakt treten, der sich angesprochen fühlt und der einen liebevollen, geschützten Raum braucht, um vielleicht wirklich schlimme Erfahrungen zu verarbeiten. In der Regel geht das sehr schnell. Also es gibt wenige Menschen, die öfter als zwei, dreimal zu mir kommen und dann eben wirklich fulminante Rückmeldungen geben, dass sich ihr Leben wirklich verändert hat, weil wir eben an den Ort gehen, wo es passiert ist, sozusagen, und es verändern können. Und das klingt alles so ein bisschen abgedreht und unwahrscheinlich, aber ich habe eben viele, viele Jahre Erfahrung jetzt damit, dass die energetische Psychologie, EFT, Meridianklopfen, hypnosystemische Techniken und was weiß ich, also ich könnte da jetzt viele Fachbegriffe nennen, aber ich halte das nicht für sehr sinnvoll. Da gibt es schon sehr viele Methoden, die sehr schnell und sehr tiefgreifend und sehr nachhaltig helfen. Und wenn Menschen das hören und das Gefühl haben, boah, ja, ich möchte jetzt endlich was verändern in meinem Leben, dann können sie mir einfach eine Mail schreiben und wir können dann einfach mal telefonieren und wir schauen, ob das passt, auch jetzt auf der zwischenmenschlichen Ebene und ob das Thema etwas ist, womit ich gut arbeiten kann und wo derjenige sich bei mir gut aufgehoben fühlt. Also es ist niederschwellig, mit mir in Kontakt zu treten. Ich arbeite ja auch sehr viel online und insofern jegliche Art von, ich weiß absolut nicht mehr weiter, ich brauche jetzt hier mal eine Unterstützung oder wir beide verlieren uns, wenn wir jetzt nicht irgendwas tun. Ich stehe kurz vorm Burnout. Ich selber habe drei Burnouts hinter mir. Ich bin überwiegend alleinerziehende Mutter von drei Kindern, übrigens zwei sehr ganz wunderbaren Kindern, die einen guten Weg machen und die ihre Kindheit trotz allem tatsächlich als glücklich bezeichnen. Also es sind, die Themen sind für mich eigentlich egal, wovor du Angst hast oder was dir Sorgen bereitet. Das Wichtigste ist, dass du weißt, dass du ein glückliches Leben vor dir hast und dass du nicht das Opfer, das bis zum Ende deines Lebens das gebrandmarkte Opfer deiner Geschichte bist. Denn mein persönliches Motto ist, Glück ist eine Entscheidung. Und ich habe irgendwann einfach für mich entschieden, ich höre jetzt auf zu heulen und zu jammern und alle zu beklagen, die jemals blöd zu mir waren. Denn dies ist mein Leben und am Ende werde immer nur ich das ausbaden und damit höre ich jetzt auf. Und ich gehe jetzt in die Freude und in den Genuss und lebe ein glückliches Leben und ich entscheide mich trotz aller Betrüge und all dessen, was ich erlebt habe, immer wieder für die Verbindung und für das Vertrauen zu Menschen und ich fahre damit gut.
Ja, ich
Und ich
sehe es.
kann nur jedem Mut machen, das auch zu tun.
Also wie gesagt, wir hatten ja eine sehr herzöffnende, halbende, ich kann ja gar nicht mehr reden, halbe Stunde, bevor wir hier losgelegt haben. Und ich kann das unterzeichnen. Almut und ich haben uns heute das erste Mal live online gesehen. Und wie gesagt, nur vorher ab und zu mal eben über Sprachnotizen Kontakt gehabt. Und das war sehr leicht, sich dir zu öffnen. Und du warst auch sehr schnell und intuitiv dran zu sehen, wo eben mal man eben mal gucken könnte oder was man eben auch tun könnte. Deswegen kann das gerade nur unterstreichen. Das hat mich gerade sehr, ich war gar nicht darauf vorbereitet, aber manchmal sind das ja die besten Momente. Gerade bei mir, dann sind keine Wände hoch. Da einfach mal rein zu tapsen. Genau, also liebe Almut, du kriegst noch am Ende, wie alle Sisters, immer noch die Zeit für ein Shoutout, einfach mal allen Sisters etwas mitzugeben, was auch immer es sein darf. Die Fläche ist deine. You go, Sister.
Glaubt an euch, geht nach vorne, habt Spaß, habt Freude, umarmt die Welt und lauft einfach los. Ihr seid wunderbar und die Welt braucht euch. Und zwar nicht in eurem Drama, sondern in eurer Kraft.
Liebe Almut, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war jetzt sicherlich nicht das letzte Mal, dass wir beide gesprochen haben. Wenn du in Berlin sein
Würde
solltest,
mich
melde dich
freuen.
bei Almut. Sie ist da, ready. Sonst melde ich auch einfach so bei ihr gerne. Wie gesagt, wir haben alles hier verlinkt bei uns, wie immer in der Beschreibung. Sie ist auch bei uns in der YouGo Sisters Gruppe mit dabei. Und vielleicht sehen wir dich demnächst auch, weil ich ja jetzt YouGo Sisters umstrukturieren werde, auch nochmal da bei ein paar Sachen mit. Who knows, who knows. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es jetzt geklappt hat und auf alles Weitere, was kommt.
Ich mich auch. Ich danke dir von Herzen für deine liebevolle und wunderbare, professionelle und herzerfrischende Art, wie du mit umgehst.